Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Julia Benner ist seit Oktober 2015 Juniorprofessorin für neuere deutsche Literatur, Kinder- und Jugendliteratur und Medien am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin. Ein großer ihrer Schwerpunkte ist eben auch die Kinder- und Jugendliteratur und Medien des 19., 20. und 21. Jahrhunderts, Konstruktionen von Kindheit und Jugend, aber auch Exilliteratur und Intersektionalität. Sie hat auch Erfahrungen mit Sammlungen der Sammlung Jürgen Seifert, historischer Kinder- und Jugendbuchsammlung. Und hat ja auch gemeinsam mit Heinrich Detering den Roten Wunderschirm herausgegeben und hat unglaublich viel, also ich erwähne jetzt nur einige ihrer zahlreichen Publikationen, zum Beispiel die Monographie Federkrieg, Kinder- und Jugendliteratur gegen den Nationalsozialismus oder mittelalterliche Stoffe in Kinder- und Jugendliteratur. Und sie ist auch mit Herausgeberin, Redakteurin des KJL und der KJL und M Zeitschrift und hat da einige Bände herausgegeben. Wilhelm Harfs ist Professor für Sprach- und Literaturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine sehr vielfältigen Forschungs- und Publikationsschwerpunkte liegen in den Gebieten Literatur und katholische Aufklärung, Geschichte und Theorie der Zensur, Literatur im Nationalsozialismus und Exil, experimentelle Romane seit den 1960er Jahren. Und er hat zahlreiche Aufsätze veröffentlicht zu Autoren vom 18. bis 21. Jahrhundert, zum Beispiel zu Friedrich Schiller und seiner frühen Publizistik, zu Thomas Mann, Wolfgang Köppen, Helmut Heisenbüttel, Daniel Kehlmann. Was auch eine große Besonderheit ist und was wir bestimmt auch in dem Vortrag erfahren werden, ist seine Buch- und medienwissenschaftlicher Schwerpunkt. Da gibt es zum Beispiel, hat er einen Aufsatz über die Buchherstellung und Buchgestaltung im Dritten Reich herausgegeben. Und ganz wichtig sind natürlich auch Aufsätze zu nationalsozialistischen und rechtsextremistischen Medien im Spannungsfeld von Strafrecht und Zensur. Oder Arno Schmidt, 18. Jahrhundert, Kanon und seine Wirkungen in der Germanistik. Also es ist ein unglaublich weites Feld. Ja, dann freue ich mich auf den Vortrag von Julia Benner.
Vielen lieben Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich auch wirklich, dass ich hier heute sprechen darf an diesem schönen Ort und bei dem schönen Wetter und bedanke mich schon mal dafür, dass Sie hier sind und nicht draußen. Das ist wirklich sehr freundlich. In meinem Vortrag werde ich versuchen, die Bedeutung von Bildern und der Gestaltung von Michael Endes Büchern Jim Knopf und die unendliche Geschichte auszuloten. Einiges wird Ihnen bereits bekannt vorkommen. Wir sind ja schon etwas zusammen. Und dabei werde ich mich auf die Ausstattung der jeweiligen Erstausgaben konzentrieren und demonstrieren, wie das Wechselspiel zwischen Buchgestaltung und Text, also zwischen Text und Peritext, werkpolitisch eingesetzt wird und dabei die Autorinszenierung unterstützt. Und mit Autorinszenierung, auf die ich mich heute aus pragmatischen Gründen konzentriere, das ist ganz wichtig für methodische Vorüberlegungen, verstehe ich mit Jürgensen und Kaiser jene textuellen, paratextuellen und habituellen Techniken und Aktivitäten von SchriftstellerInnen, in oder mit denen sie öffentlichkeitsbezogen für ihre eigene Person, für ihre Tätigkeit und oder für ihre Produkte Aufmerksamkeit erzeugen. Primär möchte ich also verdeutlichen, wie sich Michael Ende mit Hilfe von Bildern in bestimmten Diskursen und Traditionszusammenhängen positioniert, sich als ein bestimmter Typ Kinder- und Jugendbuchautor inszeniert und Aufmerksamkeit auf seine Bücher zu erzeugen versucht. Zunächst möchte ich dazu den allgemeinen Bedeutungshorizont von Bildern für das Schaffen bzw. das Werk von Michael Ende umreißen. Michael Ende, das haben wir schon gehört, war der Sohn des oftmals als Surrealisten bezeichneten Malers Edgar Ende, was für dieses Thema eben nicht unerheblich ist, denn damit geht eine frühe und langjährige Auseinandersetzung mit bildender Kunst einher, was beispielsweise in den Gesprächen über Edgar Ende erkenntlich wird, die unter dem Titel Archäologie der Dunkelheit veröffentlicht wurden. Und heute Morgen haben wir ja auch zu Edgar Ende schon einiges gehört, sodass ich hier ein bisschen abkürzen kann. Das ist auch ganz gut, damit ich nicht über die 35 Minuten komme. Michael Ende betonte immer wieder, der Sohn Edgar Endes zu sein, und er nutzte seine Herkunft, um sich im literarischen Feld zu positionieren, sich von anderen AutorInnen abzuheben. Und Ende inszenierte sich als Künstler und übernahm damit nicht den Lehrer- oder Elternhabitus vieler anderer Kinderbuchautoren seiner Zeit. Michael Ende konnte ebenfalls zeichnen und fertigte zum Beispiel die Illustration von Momo an. Doch sind die meisten seiner Bücher eben von anderen KünstlerInnen bebildert. Illustrationen waren ihm stets wichtig, da er Text und Bild zusammendachte und die Bedeutung von Bildern für die Rezeption erkannte. Und das zeigt sich zum Beispiel in seinen Kindheitserinnerungen, wenn er beispielsweise schreibt, Zitat: Es war in meiner Kindheit vor allem die von Doré illustrierte Bilderbibel, die mich tief beeindruckte. Damit hebt Ende eben die Bedeutung der Illustration für seine eigenen Leseerfahrungen als Kind hervor, und in seiner Funktion als Kinderbuchautor unterstreicht er durch eine solche Äußerung die Relevanz von Illustrationen für die Kinderliteratur im Allgemeinen und positioniert sich gleichsam als Autor, der das Buch als Gesamtkunstwerk, wenn man so möchte, betrachtet und das Objekt bzw. Mediumbuch eben wertschätzt. Bilder spielen aber auch in Michael Endes Texten eine große Rolle. Verbale und piktorale Bilder werden proleptisch eingesetzt und dienen der Figurencharakterisierung. Neben vielen anderen intertextuellen Verweisen, über die wir schon viel gehört haben, also auf mittelalterliche, antike, romantische Stoffe zum Beispiel, sind auch zahlreiche Anspielungen auf die bildende Kunst zu entdecken, worüber Sebastian Meschenmoser allerdings sehr viel besser sprechen könnte, als ich es kann. Am deutlichsten werden diese Anspielungen auf Malerei wahrscheinlich in dem Kapitel »Das Bergwerk der Bilder in der unendlichen Geschichte«. Und hier eben der Sebastian Meschenmoser. In diesem Bergwerk gibt es zum Beispiel rätselhafte Bilder mit, Zitat, Uhren, die wie weicher Käse zerflossen, oder Gliederpuppen, die auf grell beleuchteten, menschenleeren Plätzen standen. Ähnlich wie in diesem Bergwerk der Bilder werden intertextuelle Referenzen auf Literatur und Kunst in Michael Endes Texten also vergraben, könnte man so nennen. Und wie Hock und Neumer feststellen, geht die Nähe zum Bild bei Michael Ende aber sogar noch weiter. Michael Ende dachte in Bildern und Szenen, Worte waren seine Pinsel. Optische Täuschungen faszinierten ihn, er setzte sie in Sprachbilder um und so weiter. Dieses Denken in Bildern wird erneut im Bergwerk der Bilder deutlich, in dem nicht nur die Kunst vergangener Zeiten, sondern auch die vergessenen Träume der Menschen in Form von Bildern lagern. Wenn, wie Christine Lötscher schreibt, das Zauberbuch und damit die unendliche Geschichte tatsächlich als, Zitat, Metapher für das kollektive Gedächtnis herhalten kann, dann ist das Bergwerk der Bilder der Teil dieses kollektiven und auch des individuellen Gedächtnisses, der nur noch unbewusst oder latent vorhanden ist. Und dann ergibt es gleichsam Sinn, dass in diesem Bergwerk nicht irgendwelche Bilder, sondern vornehmlich solche, die verstörende Traumszenarien und Kindheitserinnerungen zeigen, deponiert sind. Erinnerung funktioniert in der unendlichen Geschichte also in Bildern. Und diese Erinnerungsbilder können wieder ausgegraben werden. Bezeichnenderweise kann der einem Einhorn entnommene und in der Bibliothek von Amagant gelagerte hell leuchtende Stein durch das Bergwerk der Bilder die Grube Minrut führen. Bücher und Bilder sind also eng miteinander verzahnt. Bücher können in der unendlichen Geschichte helfen, die Erinnerung zu reaktivieren, latentes und verdrängtes Wissen, wie eben auch die Kunst vergangener Zeiten, wieder zutage zu fördern. Und darüber hinaus verdeutlichte Ende an verschiedenen Stellen immer wieder, dass Bilder eine herausragende Bedeutung für die Entstehung seiner Texte hatten. So sagte er in einem Interview mit Jörg Kirchbaum über das in der Pinakothek der Moderne befindliche Porträt, das Sie auch schon unten gesehen haben, das von seinem Vater, das von seinem Vater gemalt wurde und ihn selbst zeigt. Ich habe geradezu Gedichte nach Bildern meines Vaters gemacht oder umgekehrt. Zum Beispiel das Porträt, das er von mir gemacht hat, ist ja eine Geschichte, die jetzt im Spiegel steht, nämlich der Niemandssohn. Er hat sie gelesen und hat danach dieses Bild gemalt. An dieser Stelle wird klar, wie sehr Verbaltext und Bild die Entstehung von weiteren Texten und Bildern und danach eben auch von Büchern vorantreiben. Es ist ein sehr produktives Wechselspiel, das Ende selbst immer wieder kommentiert und mit dem er sich als Autor in Szene gesetzt hat. Besonders evident wird dieses Zusammenspiel zwischen Bildern des Vaters und Texten des Sohnes in der schon erwähnten Kurzgeschichtensammlung oder ja, wie man das auch immer nennen mag, der Spiegel im Spiegel, wo eben auch diese Bilder von Edgar Ende zu sehen sind. Wie diese Bilder ist auch der Text deutlich surrealistisch inspiriert und über diese ganze Spiegelgeschichte haben wir heute Morgen schon sehr viel gehört. Auch in Endes Kinder- und Jugendliterarischen Texten lassen sich viele solcher Spiegelungen entdecken, spiegeln sich Bilder im Text und Texte in den Bildern. Und damit sind wir dann auch beim Kinderbuch, nämlich bei Jim Knopf angelangt. Wie wir alle wissen, ist Jim Knopf und auch Jim Knopf und die Wilde 13 bis heute überaus erfolgreich. Auch hier könnte, wie Hocke und Neumar anmerken, ein Bild von Edgar Ende als Ideengeber fungiert haben. Erinnert doch die Angst der Berge, verdächtig an Lummerland. Bezeichnend ist außerdem, dass Ende in seinem unfertigen Typoskript mehrfach Anmerkungen zu Bildern und zur Typografie gemacht hat. Also Bildelemente dachte er auch hier von vornherein mit. Ende selbst kolportierte in einer häufig zitierten und oftmals auch etwas unkritisch weiter verbreiteten Anekdote, der Text sei entstanden, nachdem ein befreundeter Grafiker ihn auf der Straße angesprochen und um einen Bilderbuchtext gebeten habe. Allerdings darf bezweifelt werden, dass der Jim Knopf-Text tatsächlich so entstanden ist. Ob es sich so zugetragen hat oder nicht, ist aber für das Thema meines heutigen Vortrags vollkommen unerheblich. Wichtig ist allerdings, dass Ende diese Textentstehungsvariante bewusst verbreitet hat. Und damit inszeniert er sich erneut als Autor, dessen Texte sich eben von Bildern leiten lassen. In der Erstausgabe tauchen jedenfalls nicht die Bilder des ominösen Grafikers auf. Vielmehr sind es die Zeichnungen von Franz Josef Tripp, die es eben in das Buch geschafft haben, wie wir wissen. Und durch den Briefwechsel zwischen dem Thienemann Verlag und Ende wird deutlich, dass Ende und Tripp über den Verlag zusammengekommen sind. Tripp war also nicht dieser mysteriöse Grafiker. Und Ende fütterte den Verlag in Person der damaligen Leiterin Lotte Weidbrecht in einem Brief damit an, dass das Bayerische Fernsehen sein Manuskript als Serie veröffentlichen wollte, wie in Birgit Dankerts Biografie zu lesen ist. Es sollte laut Ende eine gezeichnete Geschichte, also eine Animationsserie werden. Erneut ist bedeutsam, dass Ende bei der ersten Kontaktaufnahme mit seinem späteren Verlag die Bedeutung von Bildern, also der Illustrationen und der potenziellen Zeichentrickserie, für das mögliche Buch herausstellte. Und wie aus dem Briefwechsel hervorgeht, schlug Ende daraufhin den Illustrator von Ottfried Preußlers Die kleine Hexe beziehungsweise den von Erika Lilleks Feuerfreund vor. Beides waren derzeit sehr erfolgreiche Bücher und dafür verantwortlich dürften auch die Illustrationen gewesen sein, sodass hier durchaus ökonomische bzw. marktstrategische Überlegungen eine Rolle gespielt haben dürften. Die kleine Hexe wurde von Winnie Gebhardt-Geiler, der Feuerfreund von eben von Franz Josef Tripp, illustriert und Weidbrecht empfiehlt dann eben Tripp als Illustrator. Doch diese brieflich belegte Variante der Entstehung ergibt sich allein eben aus diesem Archivmaterial. In den 1960er Jahren wurde die Zusammenarbeit zwischen Autor und Illustrator medial anders kolportiert, wie bei Miriam Steinhauser nachzulesen ist. Steinhauser zitiert in ihrer Dissertation von Jim Knopf bis Hotzenplotz die Kinderbuchwelten des Franz Josef Tripp, einen Artikel aus dem Weser-Kurier von 1961, in dem es vom Briefwechsel abweichend heißt, als man Michael Ende hier verlagseigene Bilderbücher vorlegte, aus denen er sich einen Zeichner aussuchen sollte, tippte Michael genau auf den Mann, der schon vorher beim Lesen des Manuskriptes erklärte, das muss ich illustrieren. So fanden Dichter und Maler in Seelenverwandtschaft. Der im Weser-Kurier beschriebene Prozess der Illustratorensuche stellt sich also anders dar, als aus dem Briefwechsel hervorgeht. Und daraus lässt sich schließen, dass es sich hier erneut um eine selbstbewusste Inszenierung handelt. In der öffentlich verbreiteten Version wird das Verhältnis zwischen Autor und Illustrator als harmonisch dargestellt. Ende und Tripp bestimmen allein, wie das Buch publiziert wird. Der Verlag scheint bei diesem Prozess weitestgehend unbeteiligt zu sein. Maler und Autor werden hingegen als Seelenverwandte beschrieben und ihre Beziehung damit geradezu überhöht. Und diese Inszenierung ist wichtig, um den Kunstcharakter des Buches öffentlich hervorzuheben, um eben zu verdeutlichen, dass es sich bei Jim Knopf um ein Kunstwerk mit ästhetischem Anspruch handelt. Die ökonomische bzw. marktstrategische Komponente der Illustratorenauswahl wird hingegen heruntergespielt. Jim Knopf war bekanntlich beim Publikum sehr beliebt, wurde aber von einigen der entsprechenden FachwissenschaftlerInnen bekanntermaßen zunächst geschmäht. Ja, ich erzähle das jetzt nochmal. Die Lese- und Literaturdidaktik griff seit Ende der 60er Jahre Jim Knopf immer wieder an. Und das lag vor allem daran, dass eben diese Kritik auch vom Kinderbuch forderte, um das jetzt mal so ganz grob zusammenzufassen, dass es sich stets mit der Wirklichkeit und den sozialen und politischen Verhältnissen kritisch auseinanderzusetzen habe. Und Kinderliteratur sollte dementsprechend auf keinen Fall Fluchtlektüre sein, sondern vielmehr nützlich. Jim Knopf und nach ihm anderen Büchern Endes sowie Fantasy generell, wenn man das als Fantasy bezeichnen möchte, wurde jedoch oftmals unterstellt, eben Fluchtlektüre zu sein. Der Idee von Immersion gemäß tauchten dann eben die Lesenden in fantastische Welten ab und setzen sich mit den sozialen Verhältnissen nicht mehr kritisch auseinander, sondern verlören sich ganz in einer Fantasiewelt. Otto F. Gmelin nannte Jim Knopf in seinem Buch Böses kommt aus Kinderbüchern beispielsweise, Sekunde, manchmal hängt er etwas, genau, Zitat, eine Geschichte voll monströser Geschichtsklitterung, die überall und vor allem im kaiserlichen China spielt, als sei dies ein Land ohne historische Probleme. Also kurz gesagt, er hält diesen Text für reaktionär. Die Kritik an der China-Darstellung, mehr oder weniger aufgreifend, änderte Michael Ende den Namen China in Mandala. Die Darstellung der Chinesinnen und Chinesen bzw. Mandalianer blieb jedoch ansonsten gleich. Während der Text also nicht unumstritten blieb, wurden die Illustrationen, wie Steinhauser zusammengetragen hat, einhellig gelobt, obwohl Hans-Heino Evers heute Morgen ja auch schon gesagt hat, dass man sie auch als verharmlosend bezeichnen könnte, wenn man sozusagen die mit dem Text zusammenliest. Nicht wenige RezensentInnen machten die Illustrationen oder auch die Buchgestaltung insgesamt für den Erfolg des unter anderem mit dem Deutschen Jugendbuchpreis prämierten Romans mitverantwortlich. Und so wurden die Bilder unter anderem als fantasievoll bezeichnet und den damaligen Vorstellungen entsprechend auch als kindgemäß. Allerdings möchte ich argumentieren, dass diese Illustrationen auch mit dazu beigetragen haben, dass Jim Knopf eben in dieser besagten Debatte über Rassismus in Kinderbüchern, so heißt, diskutiert wurde, also im Zielfeuer dieser Debatte stand. Denn diese Bilder werden im Gegensatz zum Text besonders schnell wahrgenommen und sie wirken eben vorprägend und in verschiedenen zeitlichen und kulturellen Kontexten eben unterschiedlich. Die Darstellung der Figur Jim Knopf steht in einer Tradition von Bildern, die ihren Ursprung in den US-amerikanischen Minstrel-Shows haben, in denen weiße SchauspielerInnen mithilfe eines sogenannten Blackface AfroamerikanerInnen entwürdigend und erniedrigend darstellten. Und übrigens kommt in dem Text ja auch eine Anspielung auf die sogenannte Mohrenwäsche vor. Diverse kulturelle Artefakte zeugen von der weiten Verbreitung dieser und ähnlicher Bilder. Für die Kinderliteratur sind dabei besonders die sicherlich noch bekannten 10 kleinen Negerlein-Bücher von Bedeutung, die auf einem Minstrel-Lied mit dem Titel 10 Little Injuns von Septimus Winner basieren. Diese Bücher waren gerade in den 50er und 60er Jahren in Westdeutschland sehr weit verbreitet und Tripp greift hierauf, wenn auch sicherlich unbewusst, zurück. Wie auch bei Julia Voss nachzulesen ist, war in dieser Zeit und in diesem Land keine Sensibilität für solcherlei stereotype Bilder, die einem im Alltag überall begegneten, vorhanden. Und auch die wissenschaftliche Beschäftigung damit, also dieser Turn sozusagen, war damals noch nicht etabliert und so wurden Darstellungen wie diese selten hinterfragt. Also ich möchte damit sagen, Tripp hat sich mit diesen Bildern mit Sicherheit nicht bewusst in einen rassistischen Traditionszusammenhang eingeschrieben. Das ändert allerdings nichts daran, dass diese Bilder in diesen rassistischen Traditionszusammenhängen gelesen werden können. Auch das macht im Übrigen die Auseinandersetzung mit Illustrationen bzw. Bildern so wichtig. Und an dieser Stelle wird auch deutlich, dass mit Illustrationen auch unerwünschte Zusammenhänge provoziert werden können, die in öffentlichen Diskursen zwar auch auf den Autor zurückfallen, jedoch nicht als Selbstinszenierung des Autors zu begreifen sind. Zwischen Selbst- und Fremdinszenierung zu unterscheiden kann sich aber gerade mit Blick auf solche interikonografischen Verweise teilweise als sehr schwierig gestalten. Also das wäre vielleicht zu diskutieren. Für unser Thema ist aber besonders interessant, wie Tripp die Autorfigur, also eine auf den empirischen Autor Michael Ende verweisende Figur, in die Bilder hineinzeichnet. Und relevant ist hier in erster Linie das Epilogbild des zweiten Bandes von Jim Knopf. Die Autorfigur ist hier von hinten zu sehen, wie er mit einem großen Federkiel an einem kleinen gedrechselten Tisch schreibt und dabei Lukas gleichend Pfeife raucht. Über ihm sind gerahmte Bilder von Jim und Lukas sowie ein Schild, auf dem spiegelverkehrt Michael und nicht spiegelverkehrt Ende zu lesen ist. Und da haben wir es eben wieder, dieses Spiegelmotiv. Das ist überall. Ende verweist dabei sowohl auf den Autorennamen als auch auf das Ende des Buches. Die verschiedenen Ebenen der literarischen Kommunikation werden durch dieses Bild verwischt, indem die Autorfigur eben auf den empirischen Autor referiert und gleichzeitig auf die Hauptfigur verweist. Steinhauser konstatiert zudem, dass das durch das besagte Epilogbild, Zitat, die Mehrstimmigkeit, die sich im Zusammenspiel von Text und Peritext und durch die multiple Autorschaft ergibt, negiert bzw. auf eine Autorfigur fokussiert wird. Tripp weist hier letztlich Ende die alleinige Autorschaft zu, indem er ihn als Autorfigur abbildet und unterläuft damit die Grenze zwischen den Werkanteilen. Also da sie von der Illustration auch ausgeht, würde sie sagen, dass es hier eine Co-Autorschaft gibt. Gleichzeitig, so möchte ich behaupten, ist aber dieses letzte Element von Jim Knopf eben ein Bild, das offensichtlich von Tripp gezeichnet ist. Die Zeichnungen sind also besonders prominent eingesetzt und zudem wird durch das Epilogbild suggeriert, dass die Autorfigur bzw. der Autor beim Schreiben erneut auf Bilder zurückgreift, denn an der Wand hängen ja gerahmte Bilder der beiden Hauptfiguren. Bislang konnten wir also feststellen, dass Ende große Aufmerksamkeit darauf legte, wie die Texte bebildert wurden. In seinen Selbstäußerungen hob er die Bedeutung von Bildern immer wieder hervor und unterstrich dabei, dass es oftmals Bilder waren, die den Ausgangspunkt seiner Texte markierten. Er nutzte Bilder und die Auseinandersetzung mit ihnen auf vielfältige Weise zur Selbstinszenierung und auch der Illustrator Tripp beteiligte sich an diesem Spiel. Durch das Epilogbild werden die verschiedenen Ebenen der literarischen Kommunikation verwischt. Der Autor spiegelt sich als gezeichnete Figur in einem fiktionalen Buch. Die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmt, wie auch die Grenze zwischen Autor und Illustrator und die Grenze zwischen Text und Bild. Und das wird nicht nur mit Blick auf das Epilogbild deutlich, wie Steinhauser argumentiert, sondern auch in dem Bild von Edgar Ende und in dem Band Der Spiegel im Spiegel, wie dann eben auch in der unendlichen Geschichte. Die unendliche Geschichte ist für das Thema Grenzverwischung natürlich besonders interessant, weil hier eine weitere Spielweise von solchen metafiktionalen und vor allem metaleptischen Prozessen im Zentrum steht, taucht der Protagonist doch im wahrsten Sinne des Wortes in eine von ihm gelesene Geschichte ein. Der dickliche und von seinen Mitschülern gemobbte Bastian Balthasar Buchs zieht sich mit einem mysteriösen Buch, das er einem nicht weniger mysteriösen Buchhändler abgeluchst hat, auf den Dachboden seiner Schule zurück, um es in Ruhe zu lesen. Und in einer Form, wie Sonja Klimek es nennt, absteigende Metalepse, gerät er dann in das Buch, in die unendliche Geschichte eben hinein. Die Bedeutung von Illustrationen wird im Buch und im Text an vielen Stellen offenkundig. So beginnt die Geschichte mit einem Bild, genauer gesagt mit einem Spiegelbild. Antiquariatinhaber Karl Konrad Koriander ist darauf zu lesen. Für Sabine Wilke ist dieses Schild als Signatur einer verkehrten Welt zu verstehen, doch halte ich diese Bezeichnung für wenig zutreffend, denn die gesellschaftlichen Verhältnisse werden in Phantasien nicht verkehrt und ins Groteske oder Absurde überführt, sondern vielmehr in das Gewand einer mit der Primärwelt eng verbundenen Sekundärwelt gesteckt. Es handelt sich vielleicht um eine Spiegelwelt, die dazu einladen soll, die Primärwelt zu reflektieren und neu zu erkennen. Schließt Jim Knopf auf jeden Fall noch mit einem spiegelverkehrten Bild, beginnt die unendliche Geschichte damit, sodass sich hier eine Werkstrategie abzeichnet. Die Bilder markieren gleichzeitig eine Begrenzung der Geschichte und eine Entgrenzung der Ebenen der literarischen Kommunikation. Die unendliche Geschichte ist zwischen 1977 und 1979 entstanden. Und zu Beginn des Jahres 1978 hat Ende begonnen, sich mit der Buchgestaltung auseinanderzusetzen und wendete sich diesbezüglich an Roswitha Quartflieg, die in einem entsprechenden Brief hält Ende fest, Zitat, es handelt sich dabei um eine Sache, bei der gerade auch die Typografie eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Ende dachte also schon weit vor Fertigstellung des Buches oder des Textes an die spätere Buchgestaltung. Quartflieg machte sich an die Arbeit und Ende zeigte sich von ihren Entwürfen begeistert. Beide waren sich einig, ein Buch in Zauberbuchoptik schaffen zu wollen, das jedoch nicht im Retro-Stil gestaltet sein sollte. So, dann. Genau, hier waren wir und das werde ich mal kurz überspringen. Aus dem Briefwechsel geht weiterhin hervor, dass es Quartflieg war, die nicht nur die Idee zu den Majuskeln beziehungsweise den späteren ganzseitigen Initialen, sondern auch zur zweifarbigen Schriftgestaltung hatte. Wie Edgar Ende und Tripp trug die Illustratorin Quartflieg also in entscheidender Weise zum fertigen Buch und, so möchte ich behaupten, zum Erfolg desselben bei. Im Text der unendlichen Geschichte wird das geheimnisvolle Buch, das ja ebenfalls die unendliche Geschichte heißt, genau beschrieben. Beim ersten Wahrnehmen des Objekts richtet Bastian seine Aufmerksamkeit zunächst auf die Buchgestaltung, was eben die Bedeutung derselben auch nochmal unterstreicht. Der Einband war aus kupferfarbener Seide und schimmerte, wenn er es hin und her drehte. Beim flüchtigen Durchblättern sah er, dass die Schrift in zwei verschiedenen Farben gedruckt war. Bilder schien es keine zu geben, aber wunderschöne, große Anfangsbuchstaben. Als er den Einband noch einmal genauer betrachtete, entdeckte er darauf zwei Schlangen, eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und auf diesem Oval stand in eigentümlich geschlungenen Buchstaben der Titel, die unendliche Geschichte. Deutlich wird also, dass der Text nach den Ideen der Buchgestaltung entstanden ist, und umgekehrt. Ende änderte die entsprechenden Passagen, nachdem klar war, wie die Ausstattung aussehen wird. Also auch hier handelt es sich um eine Buchentstehung im Wechselspiel zwischen Illustratorin und Autor. Durch den raffinierten selbstreferenziellen Kniff des Buches im Buch gerät man als Leserin also in die Situation, die Ähnlichkeiten mit der von Bastian aufweist. Die im Thienemann Verlag veröffentlichte Buchausgabe ist in roten Stoff gefasst, die Schrift ist zweifarbig und es gibt eben diese großen Buchstaben, sodass also man einfach ja, als Leserin in die ähnliche Situation gerät wie Bastian. Die Gestaltung spiegelt also die eigene Lesesituation und umgekehrt. Und das wurde in allen Rezensionen, die ich aus den Jahren 1979 und 1980 sichten konnte, auch kommentiert. Die Buchgestaltung war dementsprechend für die Wahrnehmung und Rezeption der unendlichen Geschichte ein entscheidender Faktor. Sie ist nicht zuletzt auch für Genrezusammenhänge, Kaufentscheidungen und Erwartungshaltungen entscheidend. Versteht man Bastians Leseprozess als im Sinne Endes Idealen, dann sollten sich auch die idealen Rezipierenden vollkommen in der Geschichte verlieren, in ihren Bann gezogen werden und sich in sie hineinlesen. Diese gedachte Immersion wird also durch die Buchgestaltung unterstützt. Und erinnern wir uns an dieser Stelle noch mal kurz zurück an die Rezeption von Jim Knopf. Da war ja eben der Kritikpunkt, dass dieser Text ein eskapistischer sei. Und gerade mit diesem Vorwurf setzte sich Michael Ende Mitte der 1970er Jahre besonders intensiv auseinander, wie aus dem Briefwechsel mit Hans-Joachim Gelberg hervorgeht. Unmittelbar nach dieser Auseinandersetzung mit Gelberg beginnt Ende mit der Arbeit an der unendlichen Geschichte. Und diese Auseinandersetzung mit dem vermeintlich richtigen Weg, den die Kinderliteratur einschlagen soll, fließt produktiv in die Entstehung dieses Buches ein, wie unter anderem Alfred Clemens Baumgärtner feststellt. Der Text provoziert also, dass die KritikerInnen Eskapismus schreien, denn Bastian ist ja geradezu ein Paradebeispiel für die Flucht ins Buch. Er rennt davon, er setzt sich erstmal mit seinen Problemen nicht auseinander, sondern sucht Heil in dem nächstbesten Roman, der ihn sogleich vollkommen in den Bann schlägt. Gleichzeitig wird die von den ideologiekritischen EskapismusvermeiderInnen geforderte sozialrealistische Kinder- und Jugendliteratur, die eben zur kritischen Selbstreflexion anregen soll, im Text abqualifiziert. Bastian mochte keine Bücher, in denen ihm auf eine schlecht gelaunte und miesepetrige Art die ganz alltäglichen Begebenheiten aus dem ganz alltäglichen Leben irgendwelcher ganz alltäglichen Leute erzählt wurden. Davon hatte er in Wirklichkeit ja genug. Wozu sollte er auch noch davon lesen? Außerdem hasste er es, wenn er merkte, dass man ihn zu etwas kriegen wollte. Und in dieser Art von Büchern sollte man immer mehr oder weniger deutlich zu etwas gekriegt werden. In dieser Passage geht Bastian und mit ihm der Text offensichtlich mit der sozialrealistischen Kinder- und Jugendliteratur hart ins Gericht. Den vermeintlichen Gegenpol bildet das Buch, für das er sich entscheidet, die zur Immersion anregende, in scheinbar fremde Welten entführende Fantastik, die unendliche Geschichte. Christine Löscher folgend lässt sich die unendliche Geschichte wie auch andere, Zitat, Zauberbuchromane auch als Antwort der Kinder- und Jugendliteratur auf mediale Bedrohungsszenarien lesen, Zitat Ende. Und zu diesen medialen beziehungsweise auch genrebezogenen Bedrohungen gehörte in den 70er Jahren neben Comics und Fernsehen eben auch die Fantasy-Literatur, also alles, was als Massenliteratur verschrien wurde und dem hier ein einzigartiges Buch für einen einzelnen Leser entgegengesetzt wird, wie auch Hans-Hanno Evers bemerkt. Die Lenkung der Lesart des Textes wird durch die Buchgestaltung also maximal unterstützt, denn auch hier ist ja alles auf diese Idee von Immersion angelegt. Und so legt die Buchgestaltung nahe, dass die LeserInnen des Romans von Michael Ende es Bastian gleich tun und selbst in der Geschichte versinken sollen. Michael Ende geht in der unendlichen Geschichte also offensiv mit Kritik um und er nutzt sie, man könnte sagen, wie ein Popstar, ganz selbstbewusst zur Selbstinszenierung. Er stilisiert sich zum Gegenpol der sozialrealistischen Kinder- und Jugendliteratur und, wie es Kinder- und Jugendbuchautorinnen nun mal so gerne tun, zu demjenigen, der weiß, was der Nachwuchs gerne liest. Bei dieser Inszenierung greift er nicht allein auf seine Texte zurück, sondern nutzt sie, wie ein Popstar eben, auf auch andere Medien und Kanäle. Und das sind neben Interviews vor allem Bilder. Mit dem Text, den Illustrationen, der Einbandgestaltung und der Typografie der unendlichen Geschichte setzt Michael Ende ein Statement. Er kommentiert seine Zeit und vor allem die Kinderbuchkritik und inszeniert sich als vielleicht auch missverstandener Künstler. Wie Heidi Lexe ausführt, geht damit auch eine Ästhetisierung des Romans und eine Ästhetisierung des Leseprozesses, und zwar eine Ästhetisierung des immersiven Lesens mit den heißen Herzen einher. Wie auch die Illustration von Jim Knopf sind der Text und die Bilder der unendlichen Geschichte also im Kontext ihrer Zeit zu verstehen. Gleichzeitig sprechen die Bebilderungen offenbar noch heute viele Menschen an und sind dementsprechend überzeitlich wirksam, wenngleich das zumindest mit Blick auf Jim Knopf vielleicht auch problematisiert werden kann. Bilder, so hat sich herausgestellt, sind für Michael Ende Einfluss, Ideengeber und Denkgerüst. Das drückt sich aus in intertextuellen und interikonografischen Referenzen, in einer visuellen Sprache und in der Konzeption des Buches nicht nur als Text, sondern als ja, Gesamtkunstwerk. Michael Endes Texte sind erinnerungskulturelle und intertextuelle Palimpseste, in denen Verbaltexte und Bilder übereinander geschichtet sind. Es sind Bergwerke, in denen kulturelle Erinnerungsbilder wie in der Grube Minrud lagern. Als Rezipientin muss man erst ein bisschen graben, um die verschiedenen Bilder hinter den Bildern, die vielfachen Spiegelungen, erkennen zu können. Und man könnte auch sagen, also mit John Fiske gesprochen, vielleicht sagen, dass es sich hier um producerly texts handelt, die Lesende zur Sinnproduktion einladen und vielleicht eben auch zu diesem freien Spiel einladen. Abschließend lässt sich konstatieren, dass Bilder für die textuelle, paratextuelle und habituelle Inszenierung von Michael Ende überaus relevant sind, wenngleich die unterschiedlichen Bilder und Bildreferenzen verschiedene Funktionen für das Werk und die Autorinszenierung haben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt erstens auf der konzeptuellen Entstehung des jeweiligen Buches als an alle Sinne appellierenden Mediums. Und zweitens auf der Verwischung der Ebenen der literarischen Kommunikation. Ähnlich wie bei Popmusik liegt der besondere Reiz von Michael Endes Büchern darin, dass man sich als Rezipientin fragt, welches piktorale oder verbale Bild auf ein außertextuelles Gemälde referiert, wo die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verläuft und wie viel von Michael Ende in den einzelnen Figuren steckt. Vielen Dank. Verschwinde.